glaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, ihr Lieben, ein frohes neues Jahr. Es ist ein bisschen spät.
Manu, es gibt so eine Podcast-Regel, ja? Also, wenn man die Pause später beendet als gemischtes Hack,
ja,
dann darf man keinen schönen Sommer wünschen und kein gutes neues Jahr.
Kein gutes neues Jahr. Also gut. Einen frohen Rest Januar, ihr Lieben.
Kommt gut in den Sommer.
Genau. Und freudige Ostern. Wir starten wieder mit Ausgeglaubt nach einer mehrwöchigen Weihnachts-Neujahres-Jahresanfangspause. Und ja, wir sind wieder in den Startlöchern. Stefan?
Ich habe mich mega gefreut, dass wir uns hier wieder in unserem kleinen Podcast-Studio in Bern treffen können, Manu. Wir haben uns ja über die Feiertage getroffen bei mir zu Hause, haben gebrütet, was wir als nächstes tun könnten, haben die Zuschriften gesichtet, die Ideen sortiert und auch lecker zusammen gegessen.
Ja.
War wunderbar und ganz schön, dass wir jetzt wieder loslegen können. Aber ich soll dich dran erinnern, dass du eine ganz, ganz wichtige Sache anzukündigen hast.
Ja.
Und jetzt kommt unbezahlte Werbung.
Ja, wirklich. Wir werden nämlich ein RevLab Festival durchführen. Schon ziemlich bald am 8. und 9. März 2024 lassen wir es so richtig krachen. Es gibt ein anderthalbtägiges Festival, Samstag den ganzen Tag und Freitagabend. Und da kommt jetzt alles, was Rang und Namen hat in der Podcast-Szene. Und
wirklich alle?
Ja, also fast schon, ja.
Also sind wir auch dabei?
Wir sind auch dabei und natürlich der Thorsten mit seinen diversen Formaten. Also er wird im Rahmen von Karte und Gebiet wird er da sein mit Tobi
cool.
Feigs.
Ja.
Wir werden Johanna Haberer vom Podcast Unter Pfarrerstöchtern bei uns haben. Ich werde eine Mindmaps Philosophie-Podcast-Aufnahme mit Barbara Bleisch machen von Sternstunde Philosophie. Ja. Mira Ungewitter, die Autorin des Buches Gott ist Feministin.
Kommt Kirstine Fratz?
Kirstine Fratz kommt, genau, Zeitgeistforscherin aus Hamburg. Priscilla Schwendimann kommt, die auch einen eigenen Podcast namens Holy Shit hat. Und noch viele mehr. Und wie gesagt, wir sind auch vertreten. Und das ist jetzt wirklich ein
Wer ist unsere Vorband?
Unsere Vorband.
Also oder sind wir die Vorband für Johanna Haberer?
Genau, so oder umgekehrt. Oder Johanna Haberer ist die Nachband, ist die After Hour.
Also sie macht so Reste essen, ja?
Ja, genau. Also wie auch immer, wir sind am Freitagabend, 8. März, mit dabei. Und ich hoffe, dass wir euch oder viele von euch sehen, alle, die irgendwie in der Nähe von Zürich sind und es sich einrichten können. Das lohnt sich jetzt wirklich, da mal vorbeizuschauen. Man kann uns live und in Farbe erleben. Man kann mit uns und anderen reden. Man begegnet sich. Es gibt feines Essen. Es gibt Musik. Es gibt alles, was das Herz begehrt und eine RevLab Festival Atmosphäre, die das digitale mitten in die analoge Welt holt.
Und wo kriegen wir die Tickets dafür?
Genau, ihr könnt auf...
Einfach Manuel eine E-Mail schreiben, oder?
Ja, bitte.
Bitte, alle gleichzeitig.
Und wenn möglich auf Telegram, Instagram und genau. Facebook, da
und
mag
unbedingt immer auf dringend können. Drücken.
Ja, genau. Und nach 3 Stunden bitte schreiben, Hallo? Fragezeichen, genau. Wenn noch nicht zurückgekommen ist. Nee, im Ernst, wir haben eine eigene Festival-Website gemacht, revlab-festival.ch, und da könnt ihr euch durch unsere Themenwelten bewegen, ihr könnt das Programm anschauen, ihr habt alle Infos, die ihr braucht, und ihr könnt da auch auf Tickets kaufen gehen und dann günstige Tickets kaufen. Es gibt jetzt noch, ihr müsst jetzt die nächsten Tage reagieren, dann kriegt ihr noch den Early Bird Rabatt, die Early Bird Vergünstigung bis Ende Januar. Also ganz, 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 ganz herzliche Einladung.
RevLab-Festival.ch.
Ja, genau, RevLab-Festival.ch. Und da könnt ihr mit dabei sein. Es wäre wirklich grandios, viele von euch am Freitagabend.
Ja, weil, also darauf freue ich mich nämlich echt, weil das letzte Mal, dass wir die Leute jetzt im Rahmen unseres Podcasts live gesehen haben, ist jetzt echt schon eine Weile her.
Ja.
Das war zu Jordan Peterson in Zürich.
Stimmt, stimmt. Und jetzt werden wir, das kann ich auch gerade noch sagen, wir werden uns über die Frage von Risiko und Glaube unterhalten. Wir werden ein bisschen ausloten, was ist eigentlich das Verhältnis von Glaube und Risiko, inwiefern sind glaubende Menschen, ist das Christentum für die Kunst der Risikovermeidung bekannt oder die Kunst der bürgerlichen Lebenseinrichtung, um möglichst irgendwie große Peaks zu vermeiden? Und inwiefern liegt dem Glauben auch etwas Verwegenes und Wagnishaftes inne, dass es vielleicht neu zu entdecken gibt? Was hat das zu tun mit der Risikogesellschaft, in der wir leben und so weiter?
Wunderbar.
Ja.
Werbung Ende.
Werbung Ende. So.
Yo, hey, wir starten in eine neue Staffel und haben dafür einen guten Titel gefunden. Es geht uns um wichtige Ideen, die in gewissen Teilen unseres Lebens und unserer Gesellschaft das Erbe des Christentums angetreten haben.
Mhm.
Und vielleicht wichtig, dass wir zunächst mal ein bisschen ausführen, was so unsere Hintergrundüberlegungen waren. Wir gehen davon aus, dass wir auf Jahrhunderte zurückblicken, die ganz stark christlich geprägt worden sind.
Mhm.
Natürlich war das nicht immer eine Prägung durch Glauben, das war auch eine Prägung durch ein christlich kodiertes Recht, durch christlich geprägte Kultur etc. Also es war nicht einfach alles Glaube oder Religion, wenn man so will. Aber das Christentum hatte eine ganz, ganz starke Prägekraft während Jahrhunderten. Und diese Prägekraft hat es mit dem, was wir so als Moderne beschreiben würden, also sagen wir mal so in den letzten 200 Jahren, immer wie stärker verloren. Und wenn wir eine funktionale Theorie der Gesellschaft annehmen, dann müsste ja anderes an die Stelle treten, wo das Christentum nicht mehr prägt, nicht mehr diese Präsenz hat.
Ja, ja. Also, das ist so die Hintergrundfolie oder die Hintergrundbeobachtung. Und eben wichtig ist da zu sehen, dass das Christentum nicht nur jetzt den persönlichen Glauben der Menschen geprägt hat oder die Jenseitshoffnungen oder so, sondern wirklich auch Vorstellungen von Ehe und Familie, Vorstellungen von Beruf, von Gesellschaft, von Staat, von Politik und so weiter.
Auch Hoffnungen auf das, was wir erwarten.
Ja. Ja, genau.
Wie wir zum Beispiel Herausforderungen deuten, eine optimistische Kraft, die wir aus diesen Ideen gewinnen.
Ja.
Und da sind viele neue große Ideen aufgekommen. Es sind nicht unendlich viele, glauben wir mindestens.
Mhm.
Und die wichtigsten davon, die wollen wir in dieser Staffel vorstellen, weil das quasi so wie Basisideen sind, die dann in ganz vielen Weltdeutungen, vielleicht auch Menschenbildern, vielleicht politischen Ideen, die man hat, etc., immer wieder auftauchen und da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Ja, genau. Du hast ein gutes Bild in den Vorbereitungen, hast du ein gutes Bild genannt, das ich gerne auch einführen würde hier. Du hast von einem großen gemeinsamen Dach gesprochen, das irgendwie verloren gegangen ist. Also das Christentum auch als irgendwie als gemeinsamer Verständnishorizont, als gemeinsamer Lebensrahmen, der unsere westliche Gesellschaft zumindest über viele Jahrhunderte oder fast zwei Jahrtausende maßgeblich geprägt hat. Und dieses Dach ist verloren gegangen oder ist in Auflösung begriffen. Jetzt gibt es, ich sage jetzt mal, um im Bild zu bleiben, ganz verschiedene Versuche, irgendwie neue Zelte zu errichten, unter denen man sich versammeln kann und die irgendwo Orientierung geben, die auch Hoffnung stiften, die auch dann wieder irgendwie Zukunftsvisionen aus sich heraussetzen, wie die Menschheit sich entwickeln könnte und so weiter. Und die eben teilweise Funktionen des Christentums übernehmen oder sich auch mit dem christlichen Erbe verbinden.
Ja. Und das Zelt ist natürlich ein super Bild, oder die Zeltstätte, die da entstehen. Das ist ein super Bild für die vielleicht jetzt eher utopisch ausgerichteten neuen Ideen, die da kommen. Es gibt aber nicht nur die Zelte und die Zeltstätte, es gibt auch die Bunker und die unterirdischen Gänge der eher dystopischen Vorstellungen, die da aufkommen, und beides wollen wir finden und beidem wollen wir nachgehen in der Staffel. Wir beginnen unsere Staffel mit einem ganz spannenden, viel diskutierten Thema, das eben wirklich diese beiden Aspekte von Utopie und Dystopie verbindet wie kaum ein anderes Gegenwartsthema. Und das ist die KI, also die künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, die sich mit künstlicher Intelligenz verbinden. Und wir wollen da mal schauen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Welche Leistungsfähigkeit schreibt man ihr zu? Welche Gefahren verbindet man mit künstlicher Intelligenz? Welche Hoffnungen weckt das in Menschen und welche Ängste bringt das hervor? Und gibt es vielleicht in der Geschichte des Christentums, in der Ideengeschichte, auf die wir zurückblicken können, schon Muster, Vorstellungen und Deutungsrahmen, die uns helfen könnten, das ein bisschen einzuordnen?
Ja, also wir steigen sehr zeitgenössisch ein mit künstlicher Intelligenz, aber eben nicht so sehr im Blick jetzt auf irgendwelche technischen Feinheiten, die ich jetzt auch selber nicht unbedingt verstehe oder so. Das ist nicht das Anliegen, sondern künstliche Intelligenz schon auch als ein großer eben Hoffnungsstifter, auch als Quelle von Ängsten, aber als ein Konzept oder eine Idee, eine Vorstellung, die irgendwo auch eine neue Sicht der Menschheit und der Welt inspiriert. Also wir werden das dann sehen, auch im Blick auf Sam Altman, der ja so ein bisschen die Ikone,
die messianische Figur.
Genau, eine messianische Figur, der tatsächlich regelrechte Paradies Vorstellungen mit der künstlichen Intelligenz verbindet. Und das kann man dann natürlich kontrastieren mit unzähligen auch Hollywood-Filmen, die uns zeigen, wie das Ganze auch ganz kräftig an Arsch gehen kann und dann die Menschheit quasi sich selber in den Abgrund reitet.
Ja, eine andere große Idee, die das Erbe des Christentums in manchen Bereichen angetreten hat, ist die Evolution. Mit der Evolution meine ich jetzt nicht nur diese biologisch begrenzte Theorie, die erklären kann, wie Artenvielfalt entsteht, sondern eigentlich eine Idee, die Welt selbst als Prozess zu verstehen und den Menschen als Teil dieses Weltprozesses zu denken. Es gibt ganz verschiedene Perspektiven auf Evolution, also nicht nur die biologische. Und da wollen wir mal dieser Geschichte der Evolution und den Deutungen der Evolution nachgehen. Und natürlich werden wir dabei dann auch auf dieses wieder brandaktuelle Thema des Transhumanismus zu sprechen kommen. Da ist Yuval Noah Harari ein ganz bekannter, populärwissenschaftlicher Vertreter dieser Denkrichtung. Und das möchten wir dann auch vorstellen.
Ja, und auch bei Evolution ist es eben diese übergreifende Funktion, die diese Denkfigur dann einnimmt. Also eben von darwinistischen Beobachtungen und biologischen Erkenntnissen hat das immer weiter übergegriffen. Man hat eigentlich das ganze Leben, die Menschheit, die Kultur, die Sprache, auch sogar Religion, Gott und so weiter in diesem evolutionären, evolutionistischen Schema zu verstehen versucht. Und dass auch das inspiriert eben wieder ganz verschiedene Zukunftsszenarien, Hoffnungen, auch Ängste und so. Und ist eben eine Denkfigur, in der Menschen sich auch einrichten und mit der sie eigentlich ihre ganze Welt verstehen können.
Die auch angeben kann, was eigentlich der Platz des Menschen in diesem Kosmos ist.
Ja.
Also der Mensch als etwas Vorläufiges, das noch überboten werden wird etc. Das ist natürlich sehr wichtig für das Selbstbild, das wir von uns haben.
Ja, und dann werden wir uns auch unterhalten über Ökologie oder über auch ein neues Denken über den Menschen und seine Umwelt, hat man früher gesagt. Genau. Und das offenbart natürlich schon eine Verhältnisbestimmung, die man heute auf weiten Strecken gerade zu überwinden versucht, indem man sagt, nein, es ist nicht der Mensch quasi im Zentrum abgehoben als Krone der Schöpfung und um ihn herum irgendwelche Umwelten, die er sich dann gefügig macht oder instrumentalisiert, sondern der Mensch und seine Mitwelt, der Mensch ist eines unter den Geschöpfen, er ist Teil eines Kosmos, eines ökologischen Systems und muss sich auch ganz neu verstehen lernen.
Genau, ja. Also ich selbst bin ein Stück Natur, oder?
Ja.
Dieser ganz steile, berühmte Satz aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und an dieses neue ökologische Bewusstsein schließen aber zwei komplett unterschiedliche Richtungen an.
Mhm.
Einerseits ein neuer Materialismus, der verstehen will, wie Prozesse auf der Ebene des Materiellen funktionieren, des rein Materiellen, mhm. die auch Geistiges als etwas Materielles begreifen wollen. Auf der anderen Seite eine stark wissenschaftssprachlich aufgeladene spirituelle Weltdeutung.
Ja.
Und das finde ich total spannend, oder? Also einerseits eine Vergeistigung der Natur, andererseits eine Vernatürlichung des Geistigen.
Genau, genau, mit Gaia-Theorien und so weiter. Also das wird spannend. Ja.
Übrigens auch etwas, nur eine kleine Seitenbemerkung, was ständig vorkommt, wenn man mit diesen KI-Experten, es sind wirklich fast immer Männer in den Podcasts, die ich gehört habe, von Lex Fridman zum Beispiel, dann ist dieses neue ökologische Bewusstsein, dieser New Materialism, das ist etwas, was ständig vorkommt, wenn man über Ethik spricht, mit diesen KI-Vordenker und ja, vielleicht auch Vordenkerin.
Ja, da fließen Linien auch zusammen, das ist keine Frage, ja. Mhm. Dann wollten wir noch über Kapitalismus sprechen.
Ja, und ich glaube, Kapitalismus selbst kann man einerseits als eine Gesellschaftstheorie begreifen, ist natürlich viel mehr als eine Wirtschaftstheorie. Sehr spannend ist dann aber aus einer Kulturperspektive auch die Art und Weise, wie wir über Kapitalismus sprechen. Also einerseits Kapitalismus als Theorie-Background um Gesellschaft, um Ökonomie, um die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Güter verteilen, wie wir uns organisieren, wie wir aber auch Entscheidungen treffen zu reflektieren. Auf der anderen Seite aber auch nochmal interessant, wie wir selbst in unserer Gegenwart über das sprechen, was Kapitalismus ist.
Mhm.
Gibt ja immer wieder diese Idee, ja, Kapitalismus hat natürlich Schwächen, aber es ist das Beste aller möglichen Systeme, die es gibt. Die Idee, dass der Kapitalismus letztendlich den Sieg, den weltgeschichtlichen errungen hat gegenüber kommunistischen, sozialistischen Versuchen. Es gibt diese große Rede vom Ende der Geschichte, die eigentlich mit diesem Sieg eingetreten ist. Da gibt's einiges, was wir anschauen können. Natürlich auch dann mit dem Liberalismus verknüpft, diese Idee der unsichtbaren Hand.
Genau,
also
es wird
da auch geistig und feingeistig.
Ja, diese Adam Smith'sche Formulierung, die dann doch irgendwo auch fast schon religiöse Anklänge hat, wenn man dann von der unsichtbaren Hand des Marktes spricht, die dann die Dinge regelt und so. Ja, Kapitalismus, Liberalismus hast du schon genannt jetzt. Das wäre auch ein Thema, dem wir uns annehmen.
Auch so diese Idee im Hintergrund, oder jeder ist seines Glücks Schmied.
Ja.
Und das ist etwas, was sich überhaupt nicht nur jetzt irgendwie auf ökonomische Zusammenhänge beschränkt, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie wir unseren Platz in der Welt deuten, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen sollen, wie wir uns selbst motivieren und selbst coachen. Also diese ganze Idee, du kannst die beste Version von dir werden, strebe das an, das sind die 5 nächsten Schritte, die du tun sollst. Also fußt ganz oft auf dieser Idee, dass jeder seines Glücks schmiedet.
Ja, ja. Und da sind wir natürlich dann auch mitten im Kulturkampf ein Stück weit. Also das sind natürlich auch die Fronten, die sich gerade in den USA sehr stark auftun, also mit irgendwie Jordan Peterson und anderen, die das sehr, sehr stark machen, dieses eigentlich meritokratische Denken, jeder nimmt sein Schicksal selber in die Hand und er kriegt, was er verdient und so. Und da ist ganz viel Verantwortungsdenken mit dabei, dass man auch nicht einfach vom Tisch wischen kann. Aber es ist natürlich auch dann potenziell gnadenlos gegenüber Menschen, denen nicht dieselben Voraussetzungen oder Mittel mitgegeben sind. Also das ist interessant, darüber zu sprechen, natürlich eben auch auf diesem politisch-gesellschaftlichen Hintergrund, weil da fliegen schon die Fetzen ja, in den USA und
genau,
und hierzulande.
Wenn du den politischen Hintergrund jetzt aufrufst, also diese soziale Dimension auch, die es hat, dann wird natürlich rasch deutlich, dass da ein Glaubenssatz etabliert ist, der eigentlich heißt, dass möglichst viel Freiheit uns ziemlich rasch zu möglichst viel Gutem bringen wird. Mhm. Also die Idee ist, dass Freiheit nicht eine Zügellosigkeit bedeutet, sondern eigentlich in sich selbst schon teleologisch auf das Gute ausgerichtet ist.
Naja. Und wenn du jetzt schon von Glaubenssätzen sprichst, ist es natürlich schon auch spannend zu sehen, wie sich sowohl der Kapitalismus wie auch der Liberalismus natürlich, ich sag wieder zugespitzt in den USA, auch ganz stark mit Glaubensvorstellungen verbindet oder mit Christentum verbindet, dass ausgerechnet stramme, konservative Christen, viele Evangelikale, auch ganz überzeugte Liberalisten sind und so. Und das im Namen Gottes und geschmückt mit vielen Bibelversen. Also da verbindet sich dann auch irgendwo dieses christliche Erbe mit säkularisierten Ideen.
Ja, und ich meine, letztendlich sind wir dann wieder bei dieser Max-Weber-These des intrinsischen Zusammenhangs zwischen Protestantismus und einer Form von Kapitalismus.
Ja, ja, ja.
Und das Ganze könnte dann ideengeschichtlich als eine Form des Liberalismus auch gelesen und gedeutet werden. Also darauf freue ich mich sehr. Dann haben wir ein Thema gewählt, das zunächst ganz sicher exotisch klingt. Ich möchte gerne mit dir, Manu, über Satanismus sprechen.
Yeah!
Ja, da freue ich mich.
Ja. Weiche von mir. Ja. Ja, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht im Vorfeld und gefragt, passt das jetzt wirklich in diese Reihe? In mancher Hinsicht passt es natürlich nicht, wenn man Satanismus als irgendwie obskure, letztlich christliche Sekte versteht von Leuten,
die oder wenn es um Praktiken wie Teufelsanbetung oder irgendwie
das meine ich jetzt,
oder diesen ganzen okkulten Teil geht.
Genau, also ich meine jetzt auch christliche Sekte wirklich im Sinne von eine Glaubensgemeinschaft, die eigentlich nur denkbar ist auf dem Hintergrund des Christentums, dass sie dann entsprechend verachtet und dessen Gegenspieler, dessen ontologischen Gegenspieler sie dann gerade zu Leide verehren und so. Das ist natürlich ein absolutes Randphänomen, das sich so nicht in die anderen Phänomene eingliedern lässt.
Ja, und darüber werden wir wahrscheinlich auch kaum sprechen, wenn es dann um Satanismus geht, oder?
Ja.
Uns geht es um diese Zuspitzung der Verantwortung, der Individualisierung, der Subjektivitätszentriertheit des Denkens, des Menschen, der wirklich sagt, hier stehe ich in der Welt, ich nehme die Welt auf mich, ich trage die Verantwortung, ich setze die Regeln, auch mit einem gewissen anarchischen Moment, das da drin ist. Und das wiederum, genau dieses anarchische Moment, hat dann natürlich auch eine große soziale Wirkung und Sprengkraft, findet sich in ganz, ganz unterschiedlichen Debatten wieder. Also wenn es darum geht, welche Regeln darf der Staat erlassen, wo ist die Grenze persönlicher Freiheit, wenn wir über Kindererziehung sprechen. Also überall findet sich dieses Moment wieder. Und wenn ich Satanismus sage, dann meine ich das in diesem Zusammenhang so, dass auch Nietzsche und die Nietzsche-Rezeption darin eine ganz wichtige Rolle spielen. Also diese Idee des Menschen, der nicht auf eine Götterwelt, nicht auf ein Schicksal oder sowas verweist, sondern wirklich selbstverantwortlich der Welt trotzt und sich darin behauptet.
Ja, genau. Und da kann man natürlich anschließen an den Satanismus im Sinne von Aleister Crowley und anderen, die natürlich eben in diesem okkultistischen Gewand eigentlich schon auch eine Weltanschauung und Lebenseinstellung geprägt haben, die eben sehr stark das Ich ins Zentrum setzt. Ich bin der Mensch, ist das Maß aller Dinge, die sich ergötzen an Nietzsches Worten zum Übermenschen und so. Genau. Und da gibt es schon Verbindungen, aber da steht dann der Satanismus im engeren Sinne, wenn wir darüber sprechen, steht quasi für eine Geisteshaltung, die auch dort aktuell ist, wo niemand sich als Satanisten bezeichnet. Ja.
So. Ganz genau. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem nächsten Thema, das wir Achtsamkeit genannt haben. Geht da jetzt weniger drum, irgendwie über Achtsamkeitsmeditationen konkret zu sprechen, sondern um eine Art neue Innerlichkeit, um eine Fokussierung weg jetzt nur von diesem Blick, was passiert in der Welt, hin zu der Perspektive, was macht das in mir drin, was in der Welt passiert. Und das ist eine Möglichkeit, im Wirrwarr der Umstände, angesichts unübersichtlicher Gemengelagen, in denen wir uns vorfinden, irgendwie doch noch ein Selbst zu behaupten in dieser Welt. Und das läuft aber nochmal anders, als wir das dann unter diesem satanistischen Paradigma besprechen werden.
Ja. Achtsamkeit, ein großes Thema, das schon auch in allen möglichen Medien und auch in Podcasts und so weiter eine riesige Rolle spielt. Also das ist jetzt schon, das spricht auch für ein gesellschaftliches Bedürfnis, irgendwo dem Leben wieder Momente abzuringen, in denen man zu sich selbst findet oder auch auf Distanz zu sich selbst oder zu seinen Gefühlen geht und sich beobachtet und so. Also das könnte man auch ein bisschen gesellschaftsanalytisch anschauen, in dem Sinne, dass man fragt, in welcher Gesellschaft leben wir, was für eine Gesellschaft braucht eigentlich diese intensiven Achtsamkeitsbemühungen, die heute viele Menschen anstellen.
Ja, und wenn wir über Achtsamkeit sprechen, werden wir natürlich auch über diesen Riesenhype um den Stoizismus sprechen, den wir ja auch bei dieser Reihe, wo wir über die großen Bücher, die die Welt prägen, schon mal diskutiert haben. Das findet sich ja wirklich in zahlreichen Ratgeberliteraturen als große Hintergrundtheorie. Marc Aurel ist der große Weise der Gegenwart. Seine Sprüche sind auf Teetassen, auf Wandbildern. Und das ist doch sehr interessant, was sich damit verbindet und wo sich das alles immer wieder dann auch findet. Und mindestens als vorläufigen Schluss haben wir uns das große Thema Feminismus aufgeschrieben. Feminismus als erstens mal ganz banal gesagt die Entdeckung der anderen Hälfte. Der Menschheit. Und dann als eine Perspektivenvielzahl auf die Fragen von Macht, Machtverteilung, Machtkritikmöglichkeiten auch. Und als eine Folie, um Gerechtigkeitsfragen auszuhandeln. Frage nach dem Richtigen, nach dem, was Menschen zusteht, wie Gesellschaft organisiert sein sollte, welche Chancen Menschen brauchen, um sich darin zu entfalten, etc., etc.
Ja, also dieses Anliegen der Gerechtigkeit, das im Feminismus drin ist, wir werden dann auch eben Feminismus nicht im ganz engen Sinne besprechen wollen, sondern als ein Impuls, der irgendwo Ungerechtigkeitsverhältnisse anprangert und gesellschaftliche Schieflagen anspricht und irgendwie versucht, zu einer Sicht des Lebens des Menschen, der Gesellschaft zu finden, in die eben nicht mehr so zum Himmel schreit.
Genau. Und Feminismus ist natürlich auch deswegen interessant, weil unter dem Titel Feminismus es tatsächlich gelungen ist, so etwas wie ein soziales Subjekt zu schaffen, also eine Gruppe, die adressiert werden kann, die auch mobilisiert werden kann und die tatsächlich auch Dinge verändern kann, gesellschaftlich.
Ja.
Was ich jetzt wirklich toll finde, ist, für mich schließt sich mit dieser Staffel, die wir machen, auch ein Stück weit ein Kreis. Wir haben mal angefangen mit diesen Gegenwartsphänomenen, die wir in der Literatur gefunden haben. diesen Bestsellern,
ja,
die wir diskutiert und seziert und von ihnen gelernt haben und haben uns da gefragt, okay, was ist das, was Menschen im Moment brauchen? Und was sagt das über unsere Gesellschaft? Was sagt das über unsere Welt aus? Aber wir haben diesen Blick eigentlich so quasi gegen außen gerichtet. Weißt du, so ein bisschen wie wenn wir vom Kirchenturm auf das Gebiet geschaut hätten und uns gesagt hätten, ja, okay, was sind da so Bedürfnisse? Was flackert da so auf? Wie sieht eigentlich diese Welt da draußen aus? Mhm. Dann haben wir eigentlich den Turm verlassen, sind ins Kirchenschiff gestiegen und haben uns gefragt, was sind denn eigentlich die großen Gründe, warum christliche Deutungen scheitern? Was sind die intellektuellen Vorbehalte gegen christlichen Glauben? Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir diese Kirchentür, gehen raus und schauen uns mal an, was ist da eigentlich für eine ganze Vielfalt entstanden, seit dieses Kirchlein seine, ja, Attraktivität für viele Menschen eingebüßt hat.
Ja, ja. Und ich finde es auch eigentlich ganz passend, dass wir mit dieser Staffel anfangen, relativ kurz nachdem diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die sechste in Deutschland erschienen
KMU
ist. KMU Studie, 6, ja. Genau. Und auch im Blick auf den aktuellen Religionsmonitor von Bertelsmann, aktuelle Untersuchungen zu Religion, Religiosität in der Schweiz von Jörg Stolz und anderen. Da ist ja auch eine große Diskussion entfacht worden um die Deutung solcher Studien, weil es natürlich immer so ist, man kann empirische Umfragen machen, aber erstens fließen in die Umfragen selbst schon ganz viele Vorannahmen mit ein und zweitens sind natürlich die bloßen Zahlen immer auch interpretationsbedürftig. Was heißt das jetzt? Und es gab eine Riesendiskussion online und in der Zeit und in ganz vielen Intelligenzblättern und so, wie man das jetzt deuten muss. Was ich relativ klar finde, ist, dass die neueren Untersuchungen zur Religiosität zeigen, dass die Säkularisierungsthese, die alte Säkularisierungsthese zwar nicht einfach bestätigt wird, aber dass doch irgendwo eine Form von Säkularisierung in der Gesellschaft eingesetzt hat, dass die Idee, mit der sich viele auch so Kulturprotestanten immer wieder getröstet haben, so quasi, ja, die Kirchenmitgliedschaft, das nimmt alles ab und so, die Leute treten aus, aber sie finden zu eigenen persönlichen Formen der Spiritualität, sie wenden sich irgendwie esoterischen Angeboten zu oder weiß nicht was. Das stimmt so auch nicht. Also es gibt wirklich eine messbare Abnahme auch von spiritueller Praxis in der Bevölkerung.
Ja, aber ich glaube, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ich würde dir grundsätzlich schon recht geben. Ich glaube nur, dass auch die klassische Säkularisierungsthese nicht zieht. Also ja, wir müssen da auch ein bisschen genauer hinschauen. Oder? Also wenn wir jetzt über KMU 6 sprechen, da geht es um Deutschland.
Ja.
Und was da untersucht wird, darüber können wir nachher gerne noch sprechen, was an Religion, Religiosität, Kirchenbindung etc. gemessen wird. Aber die klassische Säkularisierungsthese hat ja eigentlich behauptet, dass im Zuge wirtschaftlichen Aufschwungs und stärkerer Bildungseinrichtungen,
ja,
Religion verschwinden werde.
Ja.
Und das ist eine These, die sich ja jetzt nicht auf Deutschland oder auf Frankreich oder auf die Schweiz bezogen hat, sondern da hat man wirklich gemeint, da sagen wir etwas über Gesellschaft überhaupt aus.
Ja, genau.
Und da muss man feststellen, das stimmt nicht.
Das stimmt wirklich nicht und die Grundannahmen stimmen auch nicht.
Genau, also, aber das ist nicht, ja, Gegenstand der KMU 6, oder? Also deswegen würde ich sagen, nein, also die klassische Säkularisierungsthese stimmt schon auch nicht.
Ja,
also,
ja, die würde ist auch ich auf jeden richtig. Fall, ja, ja.
Was jetzt immer deutlicher zutage tritt, das hast du angesprochen, ist, dass es nicht so ist, wie viele erwartet haben, dass das, was an institutionell gebundener Religion frei wird, sich dann irgendwie in individueller Religion ausdrückt, oder?
Ja.
Das lässt sich nicht messen. Also man kann nicht sagen, die religiöse Praxis insgesamt hat nicht abgenommen, sie hat sich einfach stärker individualisiert. Nein, man muss zugeben, also jetzt in westlichen Gesellschaften
ja.
ist die religiöse Praxis, die religiöse Sinndeutung, wie sie angestellt wird, etc., insgesamt zurückgegangen.
Ja, ja. Und das ist natürlich wichtig als Hintergrund für die Staffel, die wir jetzt starten, weil sie natürlich noch einmal die Frage aufdrängt, ja, wie legen sich Menschen denn jetzt im Rückgang von Spiritualität und Christentum, vor allem auch natürlich im institutionalisierten Christentum, wie legen sich die Leute denn ihr Leben zurecht und welche Hoffnungen, welche Ideen, welchen Ideen hängen sie stattdessen an oder mit welchen Ideen verbinden sie das, was sie aus einer vielleicht christlichen Sozialisierung noch mitgenommen haben? Und dann, es gibt ja auch, ich sag mal, Denkfiguren oder Überzeugungen oder Werte, die sich auch säkularisieren, die man vielleicht mitgenommen hat aus einer kirchlichen Sozialisierung und irgendwann merkt, ja, das kann man aber auch ohne Religion und Glauben und Gott, kann man das festhalten oder hochhalten, so das.
Also ich glaube halt, wir haben als Theologin, Theologen, als Religionssoziologen immer wieder diese Falle, in die wir tappen, dass wir quasi sagen, okay, hey, wenn Religion da zurückgeht, wo geht sie denn hin?
Mhm.
Und ich kaufe diese Theorie nicht mehr ab, dass quasi Religion immer gleich bleibt, also so wie nach einem Energieerhaltungssatz
ja,
quasi.
Ja.
Und sich einfach verwandelt und wir haben sie noch nicht entdeckt oder so.
Mhm,
ich glaube schon, dass wir Gesellschaft als ein Ineinandergreifen ganz unterschiedlicher Systeme, die nach eigenen Logiken operieren, begreifen müssen. Und da kann es sein, dass Dinge, die man jetzt früher einfach mal so zur Religion oder zum Christentum oder zum Glauben gerechnet hätte, durch andere Systeme ersetzt werden.
Ja.
Weil diese Systeme sich bewähren zum Teil, weil sich andere Systeme nicht mehr bewährt haben, weil sie an Grenzen gestoßen sind und manchmal vielleicht auch aus ganz unerklärlichen Gründen, die wir noch nicht kennen.
Mhm.
Aber insgesamt finde ich, und das macht natürlich für mich den Reiz aus an unserer Staffel, die wir jetzt machen. Ich glaube, dass diese neuen Ideen, die wir jetzt besprechen werden, nicht einfach Religionen sind.
Oder
das wäre so diese Vereinnahmung, diese theologische Vereinnahmung, immer zu sagen, ja, es ist eine Ersatzreligion, an die Stelle des Christentums ist jetzt quasi die Religion des Übermenschen getreten oder irgendwie sowas. Nein, das greift mir wirklich zu kurz. Ich glaube, dass Religion ersetzt werden kann in der Gesellschaft durch andere Systeme, ohne dass diese Religion dann fehlt. Und, um das jetzt aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ich glaube, es greift viel zu kurz, Religion immer nur als Kontingenzbewältigungspraxis oder das Nachdenken über Kontingenzbewältigungspraktiken zu begreifen, das stimmt nämlich auch nicht. Und wenn wir sagen, dass das Christentum hat diesen riesenprägenden Einfluss auf unsere Kultur gehabt hat, dann müssen wir sehen, ja, kann sein, aber ganz vieles davon war eben nicht Religion.
Ja, zumindest nicht Religion eben im engeren Sinne. Das war ein Amalgam aus Gesellschaft, Kultur, Politik, Staat, Macht,
Wissenschaft,
you name it, oder Bildung, alles Mögliche. Nur zur Erklärung kurz, Kontingenzbewältigungspraxis, eines der längsten deutschen Wörter, das es gibt, neben dem, wie heißt nochmal, der Viertaktmotor. Das gibt so ein langes Wort. Egal. Damit ist eigentlich gemeint, Religion erfüllt eine Funktion darin, dass sie dem Menschen hilft mit den Kontingenzen des Lebens, das heißt mit dem, was einem widerfährt, was man nicht selbst in der Hand hat, was auch irgendwo zufällig ist. Da wird man von einem Ast getroffen, das eigene Kind erkrankt, der Partner stirbt oder was auch immer. Also die ganzen Wechselfälle und Irrungen und Wirrungen des Lebens, mit denen muss man irgendwie zurechtkommen. Und eine populäre These ist, dass die Aufgabe von Religion vor allem ist, eben Menschen zu helfen, mit diesen Wechselfällen des Lebens irgendwie zurechtzukommen, sie einzupassen in ein größeres Sinnsystem. Und für manche geht Religion auch wirklich in dieser Funktion auf. Die sagen, das ist eigentlich alles, was Religion zu leisten hat und leisten kann. Ja.
Ja, und wenn man natürlich dann die Welt durch diese Brille anschaut und dann sagt, oh, aber da ist jetzt das Christentum verschwunden, die Menschen sprechen jetzt viel mehr über KI und ChatGPT als über die Bibel, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man plötzlich sagt, ah, das sind jetzt die neuen Ersatzreligionen. Und das halte ich halt wirklich für eine Abkürzung, die nicht zum Ziel führt.
Ja, das Problem ist natürlich auch, dass diese Gegenüberstellung oder die Bezeichnung, die Etikettierung solcher großen Ideen als Ersatzreligionen auch den Weg versperrt, diese Ideen auch wirklich wertzuschätzen und zu würdigen. Weil natürlich, also zumindest aus christlicher Perspektive ist das dann der Feind, die Konkurrenz. Das ist quasi, die haben uns die Kirchenmitglieder weggenommen. Diese böse, keine Ahnung, dieser böse Liberalismus oder der Kapitalismus oder was auch immer, die haben uns die Schäfchen geklaut, das ist unsere Konkurrenz und die sind letztlich auch auf dem Irrweg, die müssen zurückfinden in den Schoß der Mutterkirche und das Christentum wieder anerkennen und dann versperrt man sich auch den Weg, erstens wertzuschätzen, was der Eigenwert dieser großen Ideen auch ist und dann auch zu sehen, wo sie sich auch sehr theologisch sehr schön oder sehr stimmig irgendwo mit christlichen Anliegen verbinden lassen.
Ja, und ich glaube, dass es letztendlich immer darauf zurückgeht, dass wir ein komplett schiefes Bild von dem haben, was eigentlich die Bibel ist.
Okay.
Und was, ja, ich sage jetzt mal so, christliche Überlieferung ist. Mhm. Ich behaupte jetzt mal, bin ich gespannt, wie du das siehst. Ich glaube, dass es in der Bibel nur am Rande um Religion und Glaube geht.
Okay, ja. Please elaborate.
Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz starke Bezüge, wo es um Glaube geht. Also Paulus zum Beispiel hat sich ganz intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was Glaube ist und hat das in Briefen ausgeführt und erörtert. Mhm. Das anerkenne ich total an. Aber sogar wenn wir jetzt mal bei den Evangelien selbst bleiben würden, die eine Lebensgeschichte Jesu stilisieren und erzählen, also die sich vor allem eigentlich auf 3 Jahre etwa bezieht, dann muss man sagen, ja, also Religion und Glaube kommt da schon immer wieder vor, aber auch sehr gemäßigt. Viel stärker sind Fragen nach Gerechtigkeit, nach Zusammenleben, nach dem, was Menschen einander schulden, nach Möglichkeiten, die sie haben, sich zu vergeben. Mhm. Zum Beispiel die ganze Frage nach einem Leben nach dem Tod oder so spielt da gar keine so große Rolle. Viel, viel bedeutender scheint das Thema zu sein, wie können Menschen heil werden, wie können Menschen gesund werden. Also quasi das, was wir jetzt heute Medizin zuschreiben würden, spielt in den Evangelien eigentlich eine größere Rolle als die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Die Frage nach Gerechtigkeit, die wir heute vielleicht der Ethik oder je nachdem auch dem Recht zuschreiben würden oder vielleicht sogar der Politik, spielt eine viel größere Rolle als die Frage, wie man richtig betet. Das ist sehr kurz gefasst, wie man richtig betet. Die Frage, was gerecht ist und welche Prinzipien von Gerechtigkeit eigentlich unserem Zusammenleben zugrunde liegen sollten, die sind viel größer. Ja. Ausgeführt. Und das Ganze könnte ich, glaube ich, auch für das Erste Testament durchziehen. Also wir haben am Anfang eine Kosmologie, die erzählt wird. Also wie kommt Ordnung in diese Welt? Warum ist da Wasser? Warum ist da Land? Warum hat es da Lichter? Also all diese Geschichten, die erzählt werden. Was ist der Platz des Menschen in dieser Welt, die wir kennen? Wie verhalten sich Völker zueinander in dieser Welt? Was für ein Volk sind wir? Also diese ganzen Ausführungen, die da kommen, die nehmen wir immer so selbstverständlich als Ausführungen über den Glauben, aber ich denke nicht, dass das wahnsinnig einleuchtend ist.
Ja, also das kommt jetzt natürlich wieder sehr darauf an, wie weit oder eng man die Begriffe Glaube und Religion denkt. Also ich glaube, ich kann deinem Gedanken folgen und würde auch sagen, das ist eine Beobachtung, die man zuerst mal festhalten müsste, dass jetzt gerade Jesus eben seine 3 Dienstjahre nicht in der Synagoge verbracht hat und sich da eingekerkert hat und irgendwie mit den ganz frommen und hochreligiösen seine Zeit verbracht und die Tora studiert hat, sondern eigentlich auf weiten Strecken rausging und über das Leben und das Zusammenleben und über alle möglichen Zusammenhänge gesprochen hat. Aber ich würde jetzt natürlich sagen, unter der Voraussetzung oder in der Überzeugung, dass Gott mit all dem etwas zu tun hat und dass der Glaube sich eben in all diesen Bereichen und Feldern auch auswirken soll oder auswirkt, so dass in dem Sinne hat es schon mit Glaube und Religion zu tun.
Ja, in dem Sinne ja. Schon. Also ich sage jetzt mal, natürlich gehe ich davon aus, dass Jesus ganz fest auf Gott vertraut hat. Also dass er einfach quasi wie selbstverständlich mit ihm gerechnet hat, das schon. Mhm. Ich denke auch, dass Mose das getan hat. Also das ist nicht
der Punkt. Ja.
Da bin ich nicht dagegen. Ich sage nur, wenn man sich das, was von Mose überliefert ist, anschaut, wenn man sich das anschaut, was von Jesus überliefert ist, dann ist Kontingenzbewältigung wirklich ein Randphänomen. Mhm. Also Kontingenzbewältigung kann man wahrscheinlich in irgendwie 4, 5 Versen zusammenfassen, die da vorkommen. Hingegen, wenn es darum geht, wie kann diese Welt zu einem besseren Ort werden? Was kann ich als Mensch tun, um meinem Nächsten zu helfen? Wie kann ich Liebe leben, etc.? Mhm. Also diese großen Fragen, die ja jetzt nicht Kontingenzbewältigungsfragen sind, das finde ich schon was anderes, oder? Die spielen eine Riesenrolle. Mhm. Oder auch die Frage, wie organisieren wir so etwas wie eine gute Rechtsprechung, spielt eine Riesenrolle im Leben von Moses und im Leben von Jesus. Also, und da geht's nicht einfach darum, die letzten Fragen zu klären, wo gehe ich hin, wo komme ich her, etc., sondern da geht's wirklich um handfestes Veränderungspotenzial in dieser Welt.
Und darum geht es aber auch diesen großen Ideen, die wir in
ganz
der Staffel
genau
besprechen.
Ganz genau. Ja. Oder? Und deswegen glaube ich, erst wenn man bereit ist, diese biblische Überlieferung nochmal neu zu lesen und zu sehen, da geht es nicht immer nur darum, was Menschen angesichts ihrer eigenen Endlichkeit fühlen, sondern es geht auch darum, was Menschen einander schulden und was sie füreinander tun können und was sie zusammen bewegen können. Mhm. Wenn man diesen Blickwechsel macht und sagt, okay, du kannst das immer noch Religion nennen, wenn du willst, aber es ist mindestens nicht das, was wir klassischerweise immer damit in Verbindung bringen, dann wird vielleicht unser Blick offen für das große Potenzial, das diese Ideen haben, die wir jetzt diskutieren werden.
Ja. Ja, Stefan, komm, wir gönnen uns eine Pause und
eine Frage einfach noch, du hast am Anfang von diesen Tickets gesprochen,
ja, genau,
dieses RefLab Festival. Ich bin da aber davon ausgenommen, ich kann einfach kommen.
Ja, du kannst einfach kommen. Du bist
nur
ja
am Freitag oder?
Du bist ja Podcast-Gast. Da muss ich noch drüber reden, ob du ein es gibt solche, wie sagt man dem, solche Armbändchen.
Ja.
Wenn du ganz brav bist, dann kriegst du das goldene VIP-Armband.
Das goldene VIP.
Da kann man sich dann beim Buffet frei bedienen oder
Johanna
so.
Johanna Haverer und Stefan Jütte haben dasselbe Podcast-Armband.
Ja, ja. Mal schauen, Stefan. Aber ich freue mich auf die Aufnahmen mit dir und ich hoffe sehr, so viele wie möglich von euch da begrüßen zu können und zum ersten Mal vielleicht mit einem richtigen Bier oder Apfelsaft anzustoßen.
Ja, der Januar ist ja dann lange vorbei.
Ja, ja.
Also, meldet euch an, weil der Januar ist bald vorbei und danach gibt es keine Early Bird Super Preisangebote mehr. Deswegen in den nächsten 4, 5 Tagen zuschlagen und wir freuen uns auf euch. Bis bald und allerspätestens bis nächste Woche, wenn wir uns wiederhören bei Ausgeglaubt dann zum Thema künstliche Intelligenz. Tschüss zusammen.
Tschüssi.
RefLab.